Deutschlandfunk. Sprechstunde.
In Dänemark oder Schweden wurden schon fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben und bald soll es auch in Deutschland soweit sein. Zum 20. März sollen die meisten Maßnahmen enden, trotz derzeit steigender Corona-Infektionszahlen. Das sorgt für Diskussionen, denn was bedeutet diese Perspektive zum Beispiel für Menschen aus Risikogruppen? Was können sie tun, um eine Ansteckung weiterhin zu verhindern? Und welche Therapiemöglichkeiten gibt es, wenn es doch zur Infektion kommt? Zu diesen Fragen hat meine Kollegin Christine Westerhaus recherchiert, die uns jetzt zugeschaltet ist. Christine, erstmal die Frage, wie viele Menschen in Deutschland zählen denn eigentlich zu einer Risikogruppe?
Laut Robert-Koch-Institut sind das insgesamt etwa 36,5 Millionen Menschen in Deutschland, also sehr viele. Wobei man aber auch dazu sagen muss, hierzu werden Menschen mit sehr unterschiedlichen Risikofaktoren gerechnet. Also dazu gehört zum Beispiel auch pauschal das Alter. Und viele davon sind außerdem durch Impfungen geschützt. Wir haben aber auch eine große Gruppe von Menschen, deren Immunsystem nicht richtig arbeitet. Und das sind schätzungsweise 4 Millionen Menschen in Deutschland.
Was können diese Menschen denn tun, um sich weiterhin vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen?
Also wichtig ist, dass sie weiterhin die AHA-Regeln plus L befolgen, also Abstand halten, Hand- und Hustenhygiene, Maske tragen und häufiges Lüften der Räume, in denen sie sich befinden. Und das hat auch der Chef der Bundesärztekammer, Reinhardt, gestern nochmal im Deutschlandfunk explizit betont, dass also wirklich möglichst alle Menschen diese Verhaltensregeln beibehalten sollten, auch wenn die Maßnahmen nun gelockert werden. Und das fordern auch Patientenverbände, wie beispielsweise die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. Die zeigt sich besorgt, dass trotz steigender Inzidenzen weitere Lockerungen geplant sind, zumal viele gefährdete Menschen nicht in Einrichtungen leben würden, wo sie ja zumindest auch dadurch zusätzlich geschützt wären, dass das Personal geimpft ist und Maske trägt. In dieser Woche tritt mit dieser Begründung ja auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Und ein weiterer wichtiger Schutzpfeiler sind aber auch weiterhin Impfungen für die Risikogruppen selbst. Das betont auch Julian Schulze zur Wiesch vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, mit dem ich gesprochen habe. Und da gibt es auch gute Nachrichten für Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung Medikamente nehmen müssen, die ihr Immunsystem unterdrücken. Also zum Beispiel, weil sie eine Organtransplantation oder Chemotherapie hatten. Es ist ja so, dass bei vielen dieser immunsupprimierten Menschen nach einer Impfung kaum Antikörper gegen das Virus nachweisbar sind. Und hier gibt es aber wohl neue Ergebnisse, die trotzdem für einen Schutz durch die Impfung sprechen. Die Studie ist noch nicht publiziert, aber Julian Schulze zur Wiesch hat schon mal ein paar Details verraten.
Und wir sehen auch bei Patienten, die nach Drittimpfung zunächst keine Antwort haben, bei vielen nach der Viertimpfung dann doch eine Antwort. Das heißt, dass man dann doch eher dazu geneigt ist, die Viertimpfung durchzuführen und dass man bei vielen Patienten auch sagen kann, es kann sein, dass die Impftiter nicht ausreichen, eine Durchbruchinfektion zu verhindern. Aber das heißt dann nicht zwangsläufig, dass ein Patient mit einer Immunsuppression, gerade wenn er geimpft ist, einen schweren Verlauf durchmachen wird.
Ja, und das ist ja auch der derzeitige Stand der Impfempfehlung der STIKO. Also wer zu einer Hochrisikogruppe gehört, der sollte sich eine zweite Boosterimpfung holen.
Durchbruchinfektionen, das Stichwort ist ja gerade im O-Ton gefallen, die treten ja vor allem auch bei der Omikron-Variante auf, wo eben die Antikörperabwehr umgangen wird. Wie schützt denn dann die zweite Boosterimpfung immunsupprimierte Menschen doch vor schweren Verläufen?
Das läuft über die langsamere T-Zell-Antwort, die infizierte Zellen aufspüren kann. Diese ist ja viel breiter angelegt als die Antikörperantwort, weil sie eben auf viele verschiedene Strukturen des Virus reagiert, also eben auch solche, die nicht wie bei Omikron zum Beispiel verändert sind. Und diese T-Zell-Antwort, die scheint auch zumindest bei einem Teil der immunsupprimierten Menschen durch die Impfung recht gut aktiviert zu werden.
Was können denn Patientinnen und Patienten aus Risikogruppen tun, wenn sie sich trotz Vorsichtsmaßnahmen anstecken?
Also wichtig ist, dass sich Menschen weiterhin häufig testen, mit hochwertigen Selbsttests beispielsweise, um eine Infektion dann wirklich möglichst frühzeitig zu erkennen. Und das Paul-Ehrlich-Institut arbeitet da allerdings immer noch an einer schon im Januar angekündigten Liste von Schnelltests, die die Omikron-Variante wirklich auch verlässlich erkennen können. Und wenn so ein Test dann positiv ausfällt, dann sollte man sofort den Arzt kontaktieren, sagt Schulze zur Wiesch.
Diesen Patienten würde ich dann raten, eben auch nicht in dem unglücklichen Falle einer Durchbruchinfektion in Panik zu verfallen, sondern sich frühzeitig, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, an den Arzt zu wenden, weil es aktuell auch für solche Fälle dann weitere therapeutische Optionen gibt.
Was wären das für therapeutische Optionen?
Also zum einen gibt es sogenannte Antikörpertherapien. Das sind Behandlungen, bei denen die Menschen im Labor hergestellte Antikörper bekommen, die das Coronavirus unschädlich machen. Die müssen allerdings in der Frühphase einer Infektion eingesetzt werden, um dann eben zu verhindern, dass sich das Virus weiter vermehrt. Hier haben wir allerdings das Problem, dass diese Antikörper gegen frühere Varianten des Virus entwickelt wurden und gegen die neue Omikron-Variante und auch den Subtyp BA2 nicht mehr genauso gut wirken. Es gab da beispielsweise große Hoffnungen auf das Medikament Evusheld von der Firma AstraZeneca und Sotrovimab von GlaxoSmithKline. Allerdings haben Forschende vor kurzem 18 verschiedene Antikörpertherapien in einer Studie verglichen. Auch Evusheld und Sotrovimab waren dabei. Und da hat sich zumindest in dieser Studie gezeigt, dass nur ein einziges Antikörperpräparat gegen alle Virusvarianten wirksam war. Und zwar das Medikament Bebtelovimab. Das ist in den USA bereits erhältlich, bei uns aber noch nicht. Sotrovimab ist aber schon in Deutschland erhältlich. Und auch wenn es vielleicht laut der eben erwähnten Studie nicht gegen alle Virusvarianten wirkt, hat es nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts zumindest noch eine eingeschränkte Wirksamkeit gegen Omikron.
Was gibt es noch für therapeutische Alternativen neben diesen Antikörpertherapien?
Es gibt auch antivirale Medikamente, die dann eben Viren abtöten können. Und hier wird momentan große Hoffnung auf die Arznei Paxlovid gelegt. Paxlovid ist zwar in Deutschland inzwischen auch zugelassen, allerdings nur in begrenztem Umfang. Momentan ist es noch Menschen vorbehalten, die zu einer Hochrisikogruppe gehören. Bei Paxlovid kann es aber eben auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten geben. Deshalb muss die Einnahme genau mit den zusätzlichen gegebenen Wirkstoffen abgestimmt werden. Aber besser wäre es natürlich, sich erst gar nicht anzustecken. Und hier hat Julian Schulze zur Wiesch nochmal zum Ausdruck gebracht, was wohl viele Menschen empfinden. Auch wenn wir uns wirklich alle nach mehr Freiheit sehen, sollten wir doch nicht vergessen, dass zusätzliche Freiheit für eine Gruppe zusätzliche Risiken für andere bedeutet.
Mir liegt auch am Herzen, noch einmal auszudrücken, dass ich es für sehr wichtig halte, dass wir als Gesellschaft weiter zusammenstehen und dass wir keinen ausgrenzen. Gerade immunsupprimierte Mitmenschen sollten nicht in ständiger Angst leben.
Christine Westerhaus über die Lage von Risikopatientinnen und Patienten in der aktuellen Pandemiephase und angesichts der geplanten Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen.